ihr Lieben, willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Heute bin ich Charlie wieder dran und Betty gibt ihren Senf dazu.
Woll, werde ich.
Ja, hattet ihr denn alle schöne Osterfeiertage?
Wie war es denn bei dir?
Schwierig. Es ist immer so, Eltern haben immer gewisse Erwartungen an einen, egal wie alt man ist.
Korrekt.
Man wird immer das Kind bleiben. Und grundsätzlich wissen Eltern immer alles besser.
Ehrlich?
Ja, oder sie haben andere Vorstellungen. Mich würde auch nicht wundern, wenn die
das ist
meisten...
normal, aber da kann man nicht immer nachgehen, was die Eltern gerne hätten.
Das
Man
stimmt.
ist ja nicht der Wunscherfüller.
Deshalb bin ich auch froh, wenn es nur manche Feiertage gibt und man dann schnell wieder abhauen kann.
Oh. Uiuiui. Na gut, wer weiß, wie viele Morde es gerade an Ostern gegeben hat.
Das habe ich auch gerade gedacht, ja. Gut.
Das ist ja so eine Zeit, die Feiertage, an die die Mordraten immer nach oben gehen.
Also, falls ihr jemand wisst, der irgendeinen Mord begangen hat an den Feiertagen, meldet euch. Ja. Okay, kommen wir zu meinem Fall. Diesmal auch wieder ein Ferienspezial. Und zwar befinden wir uns in einem Raum in einem Indizienprozess 2019. Und zwar reicht Melek K. ihre Taschentücher über den Justizwachmeister, Taschentücher an ihren Mann, der in einer gläsernen Zelle sitzt. Beide wischen sich die Tränen vom Gesicht und sehen sich an. Sie sitzt auf der Zuschauerbank, während ihr Mann auf der Anklagebank sitzt. Aber an diesem Dienstag weint das Ehepaar eben nicht mehr, sondern beide starren vor sich hin und warten mit angehaltenem Atem darauf, dass der Richter Michael Mattern das Urteil verkündet. Und zwar heißt das Urteil lebenslängliche Haft gegen den 44-jährigen Ali K. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Ali, nämlich die Schülerin Georgine, auch Gina genannt, am 25. September 2006 vergewaltigt und ermordet haben soll. Es ist zwar keine Leiche gefunden worden, aber es liegen doch tatkräftige Beweise vor, die den Angeklagten belasten. Betty, was könnte das sein? Beweise ohne Leiche?
Ja, DNA-Spuren vielleicht irgendwo, aber nicht an der Leiche. Aber ich finde Mordfälle ohne Leiche persönlich immer sehr schwierig, ne? Nicht, dass plötzlich die vermeintliche Leiche wieder auftaucht. Also außer DNA-Spuren, ja, vielleicht Kameraaufzeichnungen oder Handyaufzeichnungen, dass er zuletzt am Ort des Verschwindens gewesen ist. Zeugenaussagen, die vielleicht ihn in der letzten Sekunde irgendwo beobachtet haben, zusammen mit dem Mädchen Gina. Das wäre sonst alles, was mir einfiele.
Also man muss dazu sagen, ja, die beiden haben eine Verbindung und zwar sind sie Nachbarn. Das zum einen. Also die kennen sich, das ist nicht irgendwer. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Im Juli 2019 hatte der Prozess gegen Ali begonnen. Es gab weder Tatortspuren noch sterbliche Überreste von der 14-Jährigen. Es gab aber lediglich ein abgehörtes Gespräch zwischen Ali und einem verdeckten Ermittler, namens hier, Name geändert, Kara. Diesen hatte er am 30. Oktober 2018 geschildert und demjenigen den Mord gestanden.
Ernsthaft?
Ja. 12 Jahre lag das Verbrechen damals zurück. Ja, aber wie ist das Ganze zustande gekommen? Über Monate und mit Hilfe von mehr als 80 Zeugen haben die Richter nämlich versucht, Fragen zu klären, ob dieses Gespräch wirklich auf den Erlebnissen von Ali beruhte, ob er Täterwissen preisgegeben hat oder ob er sich lediglich mit der Tat brüsten wollte, um Aufmerksamkeit zu bekommen und mit dem Feuer zu spielen. Sein Verteidiger wiederum sagt, er hätte das irgendwo gehört, er wäre gar nicht der Täter, er wollte einfach Aufmerksamkeit und würde sich wichtig machen wollen. Der Mann, der hier sitzen würde, wäre unschuldig. Auch die Mutter von Georgina hofft eigentlich, dass der Mann, der da sitzt, unschuldig ist, weil ihr ist es lieber, weiter jahrelang zu hoffen, dass ihre Tochter doch irgendwo ist, anstatt den Beweis zu haben oder die Sicherheit zu haben, dass ihre Tochter eben nicht mehr nach Hause zurückkehrt.
Ja, das ist verständlich, klar.
Auch die Frau und seine Kinder sind von der Unschuld des Vaters bzw. des Ehemanns überzeugt. Die Richter aber kamen zum Schluss, ja, die Aussage von Ali K. sind glaubwürdig, denn er hat sehr glaubwürdige Informationen preisgegeben und Details, die nur der Täter wissen kann. Aber kommen wir jetzt mal zu Ali. Wer war denn Ali K.? Ali K. lebte seit 2001 mit seiner Familie in Berlin-Morbid, also der Kiez, der damals noch zu, na, eher problematischen Vierteln in Berlin gehörte. Ich meine, der Kiez ist jedem ein Begriff. Berlin kennt auch jeder. Und
Also ich kenne nur die schönen Viertel von Berlin natürlich. Die schönen Hotels, die schönen Ecken. Ich muss zugeben, dass ich in den anderen nicht so war.
ja, ich glaube, dass der Kiez ist einfach wirklich das Viertel, da wohnen entweder Studenten oder halt Leute, die Geringverdiener sind, so wie ich das jetzt recherchiert habe. Damals war das aber noch völlig in Ordnung und durchmischt. Und zwar war Ali seit seinem 25. Lebensjahr überwiegend arbeitslos. Er hatte eine Frau und zwei Kinder. Seine Frau brachte er jeden Tag zur Arbeit und eins seiner Kinder in den Kindergarten und das andere in die Schule. Er hielt sich so mit Gelegenheitsjobs über Wasser, und zwar in einem türkischen Café, wo hauptsächlich Männer miteinander verkehrten. Oder er schraubte für Freunde an irgendwelchen Autos rum und verdiente sich da irgendwie Geld dazu.
Schwarz.
Meistens stand er aber auch vor seinem Haus und schwatzte mit den Nachbarn. Die älteren Nachbarn beschreiben ihn übrigens als sehr hilfsbereit und sehr aufgeschlossen, redebedürftig. Und wenn eine ältere Dame mal die Einkäufe nach oben getragen haben wollte, dann hat er das auch gemacht. Die jüngeren Menschen, die in dieser Straße und in diesem Vorort wohnten, fanden ihn allerdings nicht so toll, besonders die Mädchen. Die Mädchen äußerten immer wieder, dass er sie sehr intensiv mit seinen Blicken beobachten würde, sie ansprechen würde. Die ein oder andere hätte er sogar eingeladen, in den Keller mit ihm auf seiner Couch Fernsehen zu schauen. Bei eben einem dieser Gespräche muss ihm auch Georgine aufgefallen sein, die ich jetzt hier im weiteren Verlauf Gina nennen werde oder Gina. Die Anwohner haben sie als naiv, aber sehr hilfsbereit beschrieben. Gina war einigen Quellen zufolge kurz vorher umgezogen mit ihrer Mama und ihrer Oma und dem Rest der Familie, da sie eine Lernschwäche hatte bzw. eine kleine Lernbehinderung. Und da sie auf dieser Schule, auf der alten Schule, nicht so gut zurechtkam, hat sie die Schule gewechselt und ist mit ihrer Familie umgezogen. In der neuen Klasse kommt sie sehr gut an. Sie hat dunkelbraunes Haar mit manchmal bunten Strähnen, was sie übers Schlüsselbein geht. Sie hat einen dunklen Teint und sehr helle Zähne, ein schönes Lächeln, ist schlank und sie achtet sehr auf ihr Aussehen. Sie trägt gerne Tops, Röcke, Kleider und ihr größter Wunsch ist es, Schauspielerin zu werden. Sie liebt Bollywood-Filme und übt die Stücke auch immer wieder vom nächsten
Hollywood.
Bollywood-Film
Oh.
ein und sie bewirbt sich über sämtliche Filmpools für kleine Rollen. Tatsächlich ist es ihr kurz vor ihrem Verschwinden gelungen, eine kleine Statistenrolle in der Serie Türkisch für Anfänger mit Ilyas Mbarek zu Beginn seiner
Oh.
Karriere zu ergattern. Und deswegen geht auch die Polizei davon aus, dass Georgina auf gar keinen Fall freiwillig verschwunden ist, wenn sie kurz davor ist, dass ihr Traum wahr wird. Sie hat sich nämlich sehr über diese Rolle gefreut. Und zwar sagen die Nachbarn aus, dass Ali wohl den Tagesablauf seiner potenziellen Opfer immer beobachtet haben will, so auch der verdeckte Ermittler Kara. Kurz vor 14 Uhr hatte er sich vor dem Hauseingang positioniert
Ja.
mit ein paar Tüten, als wolle er diese gerade nach oben bringen, und er habe dem Mädchen zugezwinkert und gefragt, ob sie ihm helfen könne, diese in seinen Keller zu bringen.
Nee.
Er würde
Nee.
Ihr auch ein bisschen Geld geben, dann könnte sie sich was Schönes kaufen.
Klingt noch komischer.
Georgine, die natürlich vielleicht gedacht hat, ach, das kann ich gut gebrauchen, für mein Casting zum Vorstellungsgespräch, etwas Schönes zum Anziehen, ein schönes neues Top. 14, man braucht Taschengeld.
Ja.
Mama hat's nicht so. Mama arbeitet nämlich als OP-Pflegerin im Krankenhaus. Oma, ja, die auch mit dem Mittagessen oft auf sie wartet, arbeitet aber auch nicht mehr und das Geld ist nicht ganz so dicke. Da hat sie das natürlich gut gebrauchen können.
Vermutet man oder weiß man?
Weiß man. Im Keller hat er dann die Gelegenheit genutzt und hat der arglosen Gina direkt auf den Kopf geschlagen und diese fiel direkt zu Boden. Sie habe zwar einmal aufgeschrien, aber dann auch direkt das Bewusstsein verloren. Dann habe er sie vergewaltigt. Als er kurz darauf, und das ist richtig ekelhaft, der Mutter des Opfers begegnete, hätte ihn kurz ein schlechtes Gewissen gepackt. Das alles nur für diese 5 Minuten mit ihr. Da hatte mich wohl der Teufel geritten, hatte er zu der verdeckten Ermittlerin, dem verdeckten Ermittler gesagt. Vor Gericht kam nämlich das psychiatrische Gutachten zum Schluss, dass Ali mit zwei Seiten seiner Persönlichkeit zu kämpfen hatte. Einerseits sei er sehr freundlich und hilfsbereit für Nachbarn gewesen, der perfekte Familienvater. Andererseits war er ein dissozialer Gewalttäter und ist er ein dissozialer Gewalttäter,
Also dissoziative Persönlichkeitsstörung.
ja, der sich gerne Schwäche oder die Schwächsten heraussucht, um Sex und Macht auszuleben.
Ja, das ist nicht so gut.
Manchmal frage ich mich, ob diese Leute nicht einfach offen mit ihren Partnern reden sollten, dann würde es zu solchen Sachen nicht kommen. Aber na gut,
Weiß
ich
ich nicht.
weiß halt auch nicht, die arabische Kultur ist da manchmal nicht so aufgeschlossen.
Weiß nicht, ob das, also ich glaube, das würde auch ein christlicher Mensch vielleicht auch nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass jemand seiner Partnerin freiwillig, wenn sie es noch nicht bemerkt hat, erzählt, du, ich habe eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. Also ich glaube, das würde niemand von
Naja,
sich.
das meine ich nicht, aber wenn er auf Machtspielchen steht, dann hätte man sich ja auch auf Nicht-Mordweise einigen können. Oder man geht irgendwo ins Freudenhaus, wenn die Frau das nicht will, oder geht irgendwo in einen Saunaclub, Betty.
Ich weiß nicht, also ich möchte das, also ich finde das gruselig. Ich
Es hat ja
finde
nicht mit der Störung zu tun, sondern einfach mit Vorlieben. Seit wann bin ich hier die Aufgeschlossene und du die dabei lächelt und schmunzelt?
den also ich muss sagen, also wenn die wenn also ich denke immer, dass dissoziative Störungen in Behandlung gehören und zwar von einem fachlich qualifizierten Team.
Ja, das natürlich auch, aber diese versteckten Fantasien, die man nicht auslebt, die dann aus einem herausbrechen, natürlich sollte er auch in Behandlung. Das außer Frage. Aber wenn man hier gewisse Gelüste hat und die nicht auslebt, dann bricht das vielleicht irgendwann aus einem heraus.
Das kann ich nicht beurteilen, aber es könnte so sein.
Ja, das könnte so sein. Oh Gott, warum habe ich ausgerechnet dieses Thema?
Ich denke, dass das sicherlich ganz viele interessiert. Also, was macht man mit dissoziativer Persönlichkeit oder was macht man mit außergewöhnlichen Wünschen? Also, ich glaube, außergewöhnliche Wünsche kann man sicherlich
Kommunizieren.
in den meisten Fällen mit seiner Freundin irgendwie besprechen oder seiner Frau, aber ja, bei einer dissoziativen Persönlichkeit weiß ich nicht. Und das nicht lieber verbirgt und keinem erzählt.
Ich weiß halt auch nicht, wie ausgeprägt das dann ist, ob du dann wirklich halt nur.
Es ist eine schwere Erkrankung.
Ja, ich meine aber halt bei diesem Akt, wie sich das dann äußert, ob du halt wirklich jemanden niederschlagen musst und der wirklich wehrlos ist oder ob es einfach um ein bisschen Machtposition geht.
Das ist schwierig zu beantworten, wenn man selber keine psychiatrischen Fachkenntnisse besitzt. Will ich gleich lieber auch nichts Falsches
Bevor
vermuten.
wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen reden,
Richtig,
bleiben wir mal
genau.
lieber bei
Also,
den Fakten. Vielleicht haben wir ja
richtig.
einen Psychiater oder jemand, der unter eben dieser Störung leidet und der uns vielleicht anonym.
Betty muss jetzt mal, kriegt gerade einen Lachanfall, sorry, Sir Charlie, sorry. Einen Psychiater oder jemanden, der an dieser Störung leidet, impliziert, dass sämtliche Psychiater eine dissoziative Persönlichkeitsstörung haben. Finde ich eine hochspannende These. Ich muss sagen, diese These finde ich jetzt wirklich
Das habe ich
interessant.
nicht gesagt. Ich sagte ein Psychiater oder jemand, der darunter leidet. Das
Ja.
bedeutet, ein Betroffener könnte doch etwas dazu schreiben.
Ja. Fände ich vor allem interessant, wenn es ein betroffener Psychiater wäre. Aber okay.
Gut.
Ich muss jetzt mal ernst werden.
Hier
Entschuldigung
mal
fürs
jetzt,
Ostern, sorry.
bevor wir wieder zu viel lachen und wir wieder angemeckert werden. Der Angeklagte hat dem verdeckten Ermittler nämlich auch genau beschrieben, wie er Gina vergewaltigt hat und dann getötet hat. Wie sie noch versucht habe, in Todesangst nach ihm zu schlagen, weil sie halt wieder das Bewusstsein erlangt hatte
Ja.
und hatte, wie er das sagte, mit einem Ausgleichdings in Klammern einer Wasserwaage, versucht
sich zu wehren.
zuzuschlagen und ihm haben dann sogar die Hände geschmerzt. Aber dann habe er sie 5 Minuten ununterbrochen lang gewürgt. Und dann
Ja
hat
gut, da
sie
ist nichts mehr zu machen, ne?
dann hat sie ihre Gegenwehr aufgegeben. Diese detaillierte Schilderung von Ali über das letzte Lebenszeichen von Gina stimmt nämlich auch mit dem überein, was der Gutachter in der Gerichtsmedizin ausgesagt habe. Markante Bewegungen und Würgemale, die unausweichlich auf den Tod hindeuten. Und zwar ja so doll, dass ja auch sogar die Luftröhre und alles andere an ihrem Hals verformt war. Also der muss schon ordentlich Kraft aufgewendet haben. Ja, der Angeklagte wiederum sagt, dass es alles nicht war. Er habe dieses Wissen über den Tod aus einer Sendung vom Fernsehen. Außerdem habe er mal mit ansehen müssen, wie seine Schwiegergroßmutter von ihrem Enkel einmal gewürgt worden sei. Und das wäre unerträglich von ihm in seiner eigenen Familie gewesen. Und auch da wären die Opfer immer noch nach langen Minuten bei Bewusstsein gewesen. Und an dieser Stelle frage ich mich, warum hat er denn da nicht eingegriffen, wenn es für ihn unerträglich gewesen war?
Vielleicht ist der Täter so stark, dass man sich das nicht traut.
Ja, gut. Aber er ist natürlich auch ein Mann. Ich weiß es nicht. Aber der vorsitzende Richter weist ihn darauf hin, dass dieses Detail war kein öffentliches Wissen und war auch in keiner Gerichtssendung oder Fernsehsendung zu sehen. Außerdem hat Ali dem verdeckten Ermittler gegenüber auch erwähnt, wie er nämlich die Spuren verwischt und vertuscht haben will. Er habe die Kellertür verhängt und zur Tarnung Werkzeug auf dem Boden verteilt, aber habe den Ausweis des Mädchens zerschnitten und ihr Handy zertrümmert. Die Kleinteile hat er dann anschließend in die Kanalisation gespült. Ihre Tasche, ihre Stiefel, Kleidung habe er in den Altkleidercontainer in der Nähe geschmissen. Und ihre Leiche wiederum habe er in einen Teppich gewickelt und mit den Fasern Enden mit Mülltüten verschlossen. 3 Tage später habe er sie im Hausmüll entsorgt.
Hausmüll. Das ist auch eine sehr komische Geschichte.
Also es ist tatsächlich so, wenn du ein Wohnhaus mit mehreren Einheiten hast,
Ja.
dann hast du ja nicht nur diese kleinen Mülltonnen, sondern diese
Nee, das
richtigen.
sind schon große Rollcontainer, aber trotzdem, das fällt doch vom Gewicht her auf. Also, und die Müllmänner gucken da doch oft rein. Also, das ist doch wirklich eine riskante Geschichte.
Ich weiß es halt nicht. Vielleicht der Kiez ist einfach dafür bekannt, dass da oft Sperrmüll reingeschmissen wird. Möglicherweise. Noch im April 2018 hatte die Polizei sogar in einem Waldstück in Brandenburg nach der Vermissten gesucht. Aber auch diese Spur hatte natürlich keine Hinweise gegeben. Auch diese Angabe hatte nämlich das Gericht vorher geprüft und von einem Ingenieur, der in Berlin zuständig war für Müllverbrennungsanlagen, erfahren, dass dieses, ja, ne, dass diese Stelle durchaus für die Entsorgung möglich sei, aber auch, dass es halt möglich wäre, eben eine Leiche so zu beseitigen. Also wenn halt einmal die Tonnen rübergerollt sind zu dem Auto, wird die Tonne ja so umgekippt und ja, im Wagen halt schon zerkleinert.
Ich weiß, aber ist das Risiko der Entdeckung einer so großen Objektes wirklich denkbar?
Jetzt sagt nochmal der Mitarbeiter der Müllverbrennungsanlage, der Müll werde in den Fahrzeugen durch den Greifer eines Krans stark zusammengepresst.
Ja, das wird es. Ja, das kann man
Die
auch beobachten. Man kann das auch
Kante des
sehen.
Bunkers, in dem der Müll abgeladen wird, ist etwa 100 Meter lang. Und dann die Kanzel für den Kranfahrer, der den Greifer steuert und die Verbrennungsanlage bestückt, ist etwa 25 Meter hoch. Also das heißt, von da aus kann der gar nicht so viel erkennen. Die Verbrennungstemperatur beträgt mindestens 850 Grad. Also ist es gut möglich, dass halt auch, vor allem nach der Zerkleinerung in dem Mobil, niemandem in der Müllverbrennungsanlage etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Aber das ist nicht alles, was gegen Ali vorliegt. Er hat dem verdeckten Ermittler, der verdeckten Ermittlerin Kara, nämlich auch von seinen Gefühlen während und nach der Tat erzählt. Er beschreibt sehr detailliert Erlebnisse, die wirklich auf, ja, Täterwissen beruhen. Er sagt nämlich auch, er habe aufgeatmet, als er mitbekommen habe, dass die Polizei nur im Haus seines Opfers und nicht in dessen Nachbarnhaus mit den Hunden durch den Keller gelaufen war. Wie er sich beinahe gegenüber seiner Frau verplappert hätte, als sich im Sommer 2018 ein anonymer Anrufer bei der Polizei gemeldet hatte und behauptet habe, er wisse, wo die Leiche versteckt sei. Wer ist dieser Verrückte, habe er zu seiner Frau gesagt. Die Leiche sei doch nicht verbuddelt worden, sie sei schließlich im Müll gelandet.
Hat er sich aber wirklich verplappert.
Ja, aber sie hat wahrscheinlich nur gedacht, ach, na, du Hobbydetektiv,
Ja, klar.
bin jetzt mal nicht rum. Selbst die Tatsache, dass Ali ein zweites Opfer eben nicht getötet hatte, wertet der Richter als nicht entlastend. Es
Moment,
gab
er hatte
nämlich
ein
ein zweites.
zweites Opfer?
Ja, also wie ich dir schon gesagt habe, hat er immer gerne da gestanden und die jungen Mädchen angeplappert
Ja,
und sie
klar,
in den
ja.
Keller eingeladen. Und zwar handelt es sich auch um ein Mädchen, und zwar ein 17-jähriges Mädchen, die Alika im Jahre 2011 geschlagen und beinahe auch vergewaltigt habe. Er hatte sie, wie gesagt, eingeladen, um mit ihm fernzusehen und hatte dem Mädchen ein Handy versprochen, was er nicht brauchen würde. Ali habe auch bei ihr versucht, ihr auf den Kopf zu schlagen und habe sie beinahe vergewaltigt. Aber im Gegensatz zur Georgina war dieses Mädchen noch bei Bewusstsein
Ja.
und konnte sprechen. Ihr ist es gelungen, durch Worte den Angeklagten von der Tat abzubringen. Also sie hat wirklich dann gebettelt und mit ihm gesprochen und dann ist er
Ja.
wohl weich geworden. Und da ist Ali klar geworden, dass viele Menschen in seiner Nachbarschaft eben auch von diesem Opfer wussten, auch schnell bemerkt haben, dass sie vermisst wird.
Ja.
Und da hat er es dann tatsächlich doch gelassen. Warum dieses Mädchen jetzt nicht zur Polizei gegangen ist, weiß ich allerdings nicht. Das ist nicht in meinen Quellen angegeben. Die Familie von Ali ist natürlich von seiner Unschuld überzeugt. Seine Angehörigen sagen, das ist kein Rechtsstaat. Sein Anwalt bzw. Verteidiger wolle in Revision gehen. Für die Familie von Georgina ist auch das Urteil keine Erlösung, auch wenn sie damit gerechnet haben. Die Mutter hofft tatsächlich, Georgina könnte irgendwo noch sein, der Täter würde hier unschuldig sitzen und habe nichts mit dem Verschwinden ihrer Tochter Georgina zu tun. Und Georgina könnte eines Tages doch wieder zurückkehren und habe einfach nur die Gelegenheit genutzt, irgendwo anders zu arbeiten und ein paar Jobs im Fernsehen zu bekommen.
Oje, oje, sehr ein trauriger Fall, oje.
Ja. Und so ein hübsches Mädchen, was so gerade, ja, die Schule gewechselt hat, 8. Klasse, ist gerade bei den Jungs beliebt, macht sich schick, ist sehr lieb, vielleicht wirklich ein bisschen naiv. Also, es war ja auch gerade die Sprache davon, dass sie eine Lernbehinderung hat und eben halt noch so ein bisschen, ja, kindlich naiv in manchen Punkten ist. Und vielleicht war das so, ja, genau der Fehler, dass eben diese zwei Mädchen, die wirklich auf Ali eingegangen sind, eben sehr naiv waren und ja, eben auf diese Ausrede hereingefallen sind. Und das Schlimme bei der Gina war ja dann auch noch, sie muss ja dann die Hände voll gehabt haben, weil sie hat ja die Taschen mit in den Keller getragen. Und das heißt, dann kannst du gar nicht so schnell in Deckung gehen, weil du ja eben die Hände voll hast. Also muss er das auch schon
Geplant haben, ne? Das
geplant haben, im
geplant.
Gegensatz, ja, verbessert haben, im Gegensatz zu der ersten Tat oder dem ersten Versuch.
Das klingt tatsächlich nach einer Planung, ne? Also schon ein sehr trauriger Fall, zumal das ja vorher schon ein Versuch war. Erst ein Versuch, dann die Tat. Wie ist denn überhaupt die verdeckte Ermittlerin an ihn gekommen?
Es ist tatsächlich so, dass man in diesem Café, wo er hin und wieder ausgeholfen hat, halt ein Paar eingeschleust hat, was mit ihm über Monate Kontakt hatte. Die haben dann auch gesagt, wir hätten ein Auto, was repariert werden muss. Könntest du uns helfen? Man ist ins Gespräch gekommen. Man hat in dem Café miteinander Tee getrunken. Man hat ihn zu sich eingeladen und man hat persönlichen Kontakt geknüpft. Und nach Monaten ist dann eine Vertrauensbasis, eine freundschaftliche Basis entstanden. Und an irgendeinem späten Abend kamen immer mal wieder Details heraus. Und so sind die verdeckten Ermittler daran gekommen, an eben dieses Täterwissen, weil es gar keine anderen Spuren mehr gab. Man hat natürlich zuerst familiäres Umfeld abgesucht, neuer Freundeskreis. Kurzzeitig war auch die Überlegung, sind vielleicht die neuen Mitschülerinnen von Georgina eifersüchtig auf sie gewesen, weil sie eben bei den Jungen so beliebt war. Und dann ist sie halt wie immer mittags um dieselbe Zeit aus dem Bus gestiegen Da hat man sie sogar noch gesehen und die Oma hat wie immer am Fenster gewartet mit dem Mittagessen, weil die Mutter eben tagsüber OPs gereinigt hat. Und dann hat sie Georgine bzw. Gina angerufen auf dem Handy. Erst ist der Anruf durchgegangen und dann war das Handy aus. Und da hat die Oma sich halt große Sorgen gemacht, hat den Freundeskreis abtelefoniert, aber niemand wusste, wo sie eben war. Und von der Bushaltestelle bis zu dem Haus sind es wenige Meter. Mal ist sie vielleicht 5 bis 10 Minuten später gekommen, aber niemals eine halbe Stunde. Und da sie sehr zuverlässig war, hat die Oma da schon ein schlechtes Gefühl gehabt. Die Mutter wurde während der Arbeit dann angerufen und ist quasi fast zusammengebrochen. Sie hatte schon ein schlechtes Gefühl, weil sie auch sagte, meine Tochter ist sehr zuverlässig. Die haut nicht einfach so ab, gerade eben, wenn sie doch jetzt ihren Auftritt demnächst hat. Und deshalb ist die Polizei da auch sehr schnell sehr wachsam gewesen, hat aber keine Spuren gefunden.
Auch nicht im anderen Keller dann hinterher.
Man hat halt nur den Keller von Georgine abgesucht, von dem Wohnhaus und nicht noch die ein, zwei Nachbarhäuser daneben mit den
Auch
Hunden.
später nicht?
Auch später nicht.
Das ist
Es
doch
gab
eigentlich
einfach
schon ein
keine
Versäumnis.
Spuren. Es gab keine Spuren.
Also man könnte natürlich auch einen labilen Menschen so lange unter Druck setzen, bis der sich da was zusammenfantasiert, ne? Also ich finde das ganz schwierig, wenn man den Keller hinterher nicht noch mal sich angeguckt hat, ob man da noch DNA findet oder so. Also, ich finde Fälle, Morde ohne Leiche ja wirklich immer ganz, ganz schwierig, ne? Aber da hast du natürlich jetzt was Besonderes, einen besonderen Fall wieder erwischt, ne?
Und diese Zeugin, die dieses andere Mädchen, ist ja hinterher ausfindig gemacht worden. Das hat ja gestimmt.
Hat gestimmt, ne? Okay. Und jetzt hat er lebenslänglich bekommen.
Da lebenslänglich bekommen, ja.
Dann ist er natürlich erstmal. Ja, sind andere Mädchen erstmal safe, ne?
Ja, also wie gesagt, die Familie kann es nicht glauben, aber es gibt viele Menschen, die verdeckte Seiten haben. Es gibt ja, wie oft gibt es ja, Serienmörder, die ein nettes Familienleben führen und hintenrum ein
Ist
ganz
Mord.
anderes Gesicht haben. Ja.
Ja, das war wirklich ein sehr trauriger Fall, fand ich, mit den Mädchen, ne? Also so jung und jetzt läuft es gerade gut im Leben und oh Mann, bei Kindern finde ich das immer ganz schwierig.
Ja, also das Familienleben von Georgines Familie war natürlich auch zerstört. Die Mutter konnte lange nicht mehr arbeiten gehen. Die Oma hat wirklich mehrere Panikanfälle bekommen. Es ging allen nicht mehr gut. Sie waren wirklich sehr, sehr lange nicht in der Lage, überhaupt irgendwie in Ansätzen ein alltägliches Leben weiterführen zu können.
Kann ich gut nachfühlen.
Ob die Familie jetzt weggezogen ist wieder, das weiß ich natürlich nicht. Aber es ist natürlich auch ein komisches Gefühl, wenn da immer noch die Ehefrau mit den Kindern von dem verurteilten Täter leben würde. Man lebt Tür an Tür quasi. Das habe ich jetzt nicht rausfinden können. Und ja, also es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Und das ist aber auch wieder dieses, wenn man merkt, es stimmt mit mir was nicht, sollte man sich Hilfe suchen. Oder wenn ich gewisse Dinge ausleben möchte, muss man Dinge besprechen, in Therapie gehen, wenn man wirklich schlimme Gewaltfantasien hat. Da sollte man sich auf
Alles sehr.
jeden Fall Hilfe suchen. Aber die Frage ist einfach, wie aufmerksam muss man sein? Hat seine Frau es bemerkt? Wahrscheinlich nicht, so wie all die Nachbarn, die es nicht bemerkt haben, wenn es niemand weiß, wenn man niemand auffällig war. Bis auf die paar Mädchen, die immer gesagt haben, der guckt immer so komisch und der lockt uns an. Wie soll man es dann wissen? Und dann wären wir auch schon am Ende unseres Falls.
Genau, es gibt da so eine Hotline, glaube ich. Weil
Deshalb.
gerade Täter Therapie brauchen, so absurd das klingt, aber gerade Täter oder potenzielle Täter brauchen dringend Therapie. Ich weiß, dass viele Therapeuten das ablehnen, aber es gibt auch Therapeuten, die Täter therapieren.
Genau. Danke, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Bis zum
Okay.
nächsten Mal. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche noch und gruselt euch nicht. Ciao.